Wir kommen jetzt zu den heißen Eisen. Und ich möchte aber gleich am Podium beginnen und einmal nicht im Publikum, weil das Publikum hatte schon die Zeit, Fragen abzugeben, mit denen wir uns beschäftigt werden. Was wollen die Referentinnen und Referenten von anderen Referentinnen und Referenten wissen? Welche Themen, welche Fragen sind gekommen? Und Eva, ich möchte dich gleich bitten, weil du links von mir sitzt, welches Referat hat heute in dir eine Frage hochkommen lassen?
Vielleicht liegt es am Thema, das mich besonders gepackt hat. Es waren eigentlich zwei große Fragen, die mich bewegen. Es war dieser eine Vortrag von Dr. Burkhardthofer über die CAPCAS. Wie wird sich das weiterentwickeln? Wie werden sich diese Probleme lösen? Denn es sind echte Zugänglichkeitsprobleme. Und wie wir ja gehört haben, wird auch die Technik bald in der Lage sein, die meisten Dinge zu knacken. Also das war die eine große Frage. Werde ich in 5 Jahren noch mein Konto benutzen können? Also das ist eine ganz persönliche Frage. Und die andere Frage, die ist mir gekommen beim diesem vorpreschenden Referat, einem sehr launigen Referat vom Thomas Kaspers über Web 2.0. Denn auch hier stellen sich für mich Fragen. Es sind in den letzten Jahren viele Türen für mich aufgetan worden. Ich könnte ohne dieses ganze Online-Zeugs überhaupt nicht mehr mein tägliches Leben organisieren, weil ich mich umgestellt habe. Ich will jetzt keine Beispiele hier nennen. Da gibt es deren viele genug, denn wenn man ein bisschen nachdenkt, gibt es für mich in vielen Situationen zum Online- und zum digitalen Medium eigentlich keine Alternative, also weil ich ja Schriftliches auf Papier nicht handeln kann. Und da ist für mich halt auch die Frage aufgekommen, wie sieht das in 2, 3 Jahren aus? Wird sich die Technik so entwickeln können auf allen Seiten, auch auf meiner Softwareseite, dass ich die noch benutzen kann? Also sehr, sehr egoistische Fragen.
Ich möchte die Frage an den Thomas Kasper gleich zuspitzen. Behandeln wir eigentlich nicht alle noch Accessibility 1.0, während rund um uns schon Web 2.0 läuft?
Absolut ja. Das ist ein ganz großes Problem, was ich sehe. Und deswegen habe ich auch da so ein bisschen ganz bewusst den Vortrag so ein bisschen überspitzt gestaltet, um da nochmal deutlich darauf hinzuweisen. Ich behaupte ganz einfach mal rotzfrech, die technischen Probleme sind entweder gelöst oder kurz davor gelöst zu werden. Was zumindest den statischen Teil des Webs angeht. Das ist, denke ich, alles relativ stabil. Wir haben wirklich stabile Standards, wir haben stabile Richtlinien, die man in der täglichen Arbeit einsetzen kann. Ein professioneller Webentwickler in einer Agentur, der am Ende des Monats ein Gehalt dafür kriegt und von dem kann ich verlangen, dass er sauberes Handwerk abliefert. Auf Basis der existierenden Standards. Das ja. Ein anderes Problem ist halt eben, diese neue Welt mit das Web größer als 1.0, mit der Dynamik, mit den vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten, der ganzen Verknüpfung von Dingen untereinander, die es vorher nicht gab. Da tun sich so dermaßen viele Baustellen auf. Und Michelle hat es ja schön gesagt, die Menschen mit Behinderung können da nicht warten, bis HTML5 fertig ist, sondern wir brauchen jetzt eine Lösung. Ne? Aber ich denke, da bin ich auch guter Dinge. Also das Schöne daran ist, dass sehr viele Leute begriffen haben, dass wir keine radikalen Brüche brauchen, sondern dass wir Dinge auf Seiten der Standards auch brauchen, die sich in die existierende Infrastruktur implementieren lassen. Und das finde ich eigentlich das Spannende an dieser Geschichte mit Way Area, dass sich das, so wie es aussieht, demnächst wirklich auch mit dem HTML, so wie wir es jetzt alle benutzen und nicht wie wir es dann in 10 Jahren vielleicht mal mit XHTML2 benutzen wollen oder so, durchaus machen lässt. Und dann gibt's gar keine Ausreden mehr. Also zumindest auf einer technischen Ebene sind dann wirklich alle Probleme gelöst und dann müssen wir dann an die kognitive Ebene. Da gibt's noch richtig große Baustellen.
Ja, meine Antwort besteht vielleicht aus 2 Teilen. Das eine ist, es gibt, um die Verzweifeltheit des Stands der Dinge vielleicht noch einmal drastisch zuzuspitzen, es gibt ein Firefox-Plugin zum Lösen von eBay-Captures. Das heißt, Sie installieren sich ein Plugin in Ihren Browser, bekommen von eBay ein Capture, klicken einen Button in den Plugin und das Ergebnis des Captures wird eingefüllt. Soweit sind wir jetzt. Die Plugins von Firefox sind in einer relativ, ich sage jetzt einmal, machtlosen, im Gegensatz zu mächtig, Skriptsprache geschrieben. Dass es möglich ist, mit heutigen Computern ein Capture mit der Skriptsprache von Firefox-Plugins zu lösen, ist erstaunlich. Und das ist im Grunde ist es der Beginn des Endes von Captures, wie wir sie kennen. Und so Verfahren wie Mobile TAN, wie sie jetzt gerade im Kommen sind, sind nicht nur viel sicherer und viel besser und unterliegen nicht dieser entsetzlichen Eskalationsspirale, sondern haben auch das Potenzial für eine wesentlich höhere Accessibility. Und darum glaube ich, wir befinden uns auf einem Weg, und auch wenn ich mir jetzt unsere erstsemestrigen Studenten anschaue, wir befinden uns auf einem Weg, wo Technologie als ein selbstverständlicher Teil des Alltags akzeptiert wird, und für unsere Erstsemestrigen, der wesentliche Unterschied ist nicht, dass sie wahnsinnig gut sind in diesen Technologien, sondern nur, dass sie keine Angst mehr davor haben. Sie haben keine Widerstände dagegen, dass man das, weil es ist so, da ist es. Und sie haben, tun sich sehr leicht damit, das einfach zu akzeptieren und damit zu arbeiten. Und von dem her glaube ich, dass wir diesen ersten Schritt, des unsere Gesellschaft hier hineinbewegen, ja, auf der Ebene der 20-Jährigen oder sagen wir uns einmal der 15-Jährigen, mehr oder weniger hinter uns haben. Und die Chance haben, sich auf vollkommen andere Dinge zu konzentrieren. Zu denen auch gehört, alle die wieder ins Boot zu holen, die im Zuge dieses ersten Schritts dorthin zu kommen, draußen gewartet haben. Die Zeit der Early Adopters vieler Technologien ist vorbei und jetzt wird es Zeit für Breitenwirkung zu sorgen. Und ich glaube, das kommt auch.
Dann möchte ich jetzt mit der ersten Frage aus dem Publikum anschließen. Und zwar eine Frage an die Fachleute, und ich bitte dann, dass jeder einzeln Antwort gibt mit Mehrfachmöglichkeit der Nennung. Worüber werden wir uns im Jahr 2012, also worüber werden wir im Jahr 2012 sprechen bei dieser Tagung? Und wir werden wahrscheinlich auch im Jahr 2012 eine Tagung machen, weil wir werden fleißig sein, hoffe ich. Flash, VAE Area, Ajax oder ganz was Neues? Darf ich bitten, dass Sie starten mit Ihrer Mehrfachnennung und sie auch begründen.
Wir werden vielleicht im Jahr 2012 wieder die Frage stellen, wann kommt WCG 2.0?
Ich wusste, dass das ja. Jetzt kommt. Ich wusste.
Nein, das war natürlich nur ein Scherz. Natürlich nicht, das vielleicht dann später. Ich denke, 2012 werden die Probleme nicht grundsätzlich anders sein. Es sind vielleicht die neuen Technologien, die noch mehr eine Rolle spielen. Aber ich denke auch die üblichen Probleme, die wir jetzt kennen, die üblichen Verdächtigen, das wird auch noch im Jahr 2012 ein Problem sein. Also wenn Bilder im Jahr 2012 immer noch nicht beschriftet sind, dann wird es auch dann immer noch ein Thema sein, und vor allem, wie kann man das immer noch verbessern. Und vielleicht werden wir auch schauen, sind jetzt alle Webseiten im Jahr 2012 barrierefrei? Wird wahrscheinlich auch noch nicht so sein. Also ich denke, es wird ähnlich weitergehen.
Ich will Sie da schon ein bisschen festnageln. Also da gibt es nur vier Möglichkeiten zum Antworten. Flash, VAE, ARIA, Ajax oder ganz was Neues. Was war jetzt Ihre Antwort?
Ich sage alle vier.
Alle vier. Danke.
Ich würde am liebsten sagen, ich habe keine Ahnung. Die Sache, ich glaube, dahinter steckt was. Ja? Dahinter steckt, dass diese Technologien immer so wie eine Flutwelle sich so ein bisschen mit kräuselndem Wasser ankündigen und mit kleinen Wellen, und dann kommt irgendwann die große Welle daher. Und es ist vielleicht, ich will nicht sagen notwendig, aber es steckt in der Art und Weise, wie sich diese Dinge entwickeln, dass alles, was ganz frisch und heiß daherkommt, die Dinge, von denen man in den Zeitungen liest, dass die ohne Rücksichtnahme auf irgendetwas gemacht werden. Nur aus dem Versuch, es jetzt zu schaffen und im Wunsch, es möglichst in diesem Moment jetzt zu machen und nicht noch 5 Jahre anzuhängen, um dann irgendetwas zu haben, wo alle dran können, ja. So dass wir in 5 Jahren genau wieder über die Dinge reden werden, die zu dem Zeitpunkt neu sind, die ganz großartig sind, so wie über Google Maps und Web 2.0 plus 5 Jahre. Während die Dinge, die jetzt frisch sind und vorn und diese kräuselnden Wellen, bevor die große kommt, dann schon längst selbstverständlich accessible sind. So wie sie, wie die meisten alternativen Zugangsmethoden zu den klassischen statischen Webseiten überhaupt kein Problem mehr sind. Nicht? Das Web an sich ist ja keine Schwierigkeit, und so Projekte wie das Gutenberg-Projekt haben einen unglaublichen Mehrwert gebracht gegenüber der Situation davor. Und in 5 Jahren wird sich das entsprechend verschoben haben. Von dem her sage ich, ich habe keine Ahnung, über welches dieser 4 Themen wir reden werden, aber über andere Dinge werden wir auf jeden Fall reden. Also über den 4. Punkt, die anderen 3, weiß ich nicht. Über Flash werden wir vielleicht im Geschichtsblock reden.
Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, dass wir in 2000, wann war das jetzt? 2012 nicht mehr über Alternativtexte reden werden, weil die Computer so leistungsstark sein werden, dass die Bilder von alleine erkennen. Also das war jetzt so eine Sache, die... Nicht? Ne? Das habe ich jetzt eigentlich aus Ihrem Vortrag irgendwie so rausgezogen. Diese Prognose hören, oder? Ja, gut, okay. Ja. Ja. Aber was macht ja doch neulich im Web so eine Demo, die Runde, wo jemand eine Bild-B- oder Verarbeitungssoftware entwickelt hat, mit der man Bilder beliebig stauchen konnte, aber die wesentlichen Bestandteile des Bildes, also weiß ich nicht, eine Palme am Strand und so weiter, die konnte man zusammenschieben und alles schob sich zusammen, aber die Palme blieb intakt. Ich habe nur die Demos gesehen. Naja, aber das fand ich schon gigantisch. Also das Ding hat zumindest schon mal Muster erkannt. Also das hat jetzt nicht das Wissen um eine Palme gehabt, aber es hat zumindest war in der Lage, jetzt eine Palme vom Hintergrund zu separieren und das Bild entsprechend zu. Und ich meine, wenn ich dann mal 2012, ja. Ja. 5 Jahre in die Zukunft denke, dann ich behaupte es einfach trotzdem.
Gut. Ich gebe dann noch 20 Jahre, aber. Also ich glaube übrigens nicht, dass die Alternativtexte in 5 Jahren erkannt werden können. Ich denke auch, dass wir nach wie vor über dynamische Effekte sprechen werden, also wie Ajax und Flash und nicht nur im Geschichtsblock. Aber was vor allem dazu noch kommt, ist, glaube ich, Semantik. Also heute schon hat man das mit Microformats. Und auch die ganzen Verknüpfungen zwischen den Blog-Einträgen, Pingbacks, Trackbacks und was es alles und so gibt. Diese Informationen sind oft verborgen und gerade auch zum Beispiel für Blinde und Sehbehinderte nicht unbedingt erkennbar und sicherlich auch nicht für Lernbehinderte. Und ich denke, in diesem Bereich wird einfach eine Menge noch passieren in den nächsten Jahren. Wie filtere ich als User Informationen raus aus einer Seite und wie wird das dann für Behinderte aussehen? Weil das ist für mich noch ein böhmisches Dorf.
Wir stellen dir jetzt wieder nicht die Frage, wann es kommt. Beantworte einfach die Frage, was wir 2012 besprechen.
Ja, nein, ich wollte ja zurückschießen und sagen, dass wir in 2012 über die 50 nicht WCAG 1.0 gerechten Webseiten sprechen werden. Ob endlich eins von denen dann. Nein. Ich glaube auch, dass wir eh über das 4. sprechen werden, das ist ganz was Neues. Und zwar für mich ist, glaube ich, mobiles Web etwas, was sehr stark im Kommen ist und dass wir das gar nicht unterschätzen. Mobiles Web nicht nur am Handy, sondern weiß nicht auf irgendwelche Screens, Infoscreens, an der Tankstelle, an in der U-Bahn, überall. Man projiziert ja, dass irgendwann mal, egal wo es irgendwann eine flache Fläche gibt, die wird schon eine LCD sein und Werbungen werden auch überall verstreut. Das ist der Nachteil davon. Das andere, nicht nur das Mobile, ist auch das semantische Web. Intelligente Agenten oder so werden auch, glaube ich, seit 30 Jahren oder sowas argumentiert, ob sie nicht endlich im Kommen sind. Aber ich glaube, dass für Benutzeragenten, Browsern, aber auch intelligentere Versionen von Browsern, die eigentlich mehr tun können, mehr die Präferenzen, die Profile, den momentanen Status, heute ist ein regnischer Tag, vielleicht will ich da andere Sachen am Internet sehen oder so, oder ich bin schlechter drauf, oder ich weiß nicht genau, aber dass die Browser noch immense Potenziale haben, besser sich an den Benutzer anzupassen und auch mehr den Inhalt zu verarbeiten und zu präparieren. Also ich glaube, Benutzeragenten werden interessant und mobiles Web.
Bei dir muss ich eine Zusatzfrage stellen, nämlich, warum hast du WAI Area nicht erwähnt? Ist das dann schon Standard oder gefloppt?
Ich glaube, WAI Area wird dann schon längst gekocht sein. Also die Frage, wie viel davon wird im HTML5 implementiert, wie viel davon wird dann noch als Standalone bleiben, aber ich glaube, das wird kein heißes Thema mehr sein. Es wird wie das alte Attribut, das wir alle selbstverständlich hoffentlich machen, beziehungsweise noch uns ärgern, dass es nicht implementiert wird, aber nicht wirklich besprechen, ob das jetzt kommt oder nicht, sondern es wird ein gegeben sein.
Ja, ich glaube drei Dinge und spiele beim ersten Mal gleich den Avocatus Diaboli. Wir haben 1999 begonnen, intensiv über semantisches Web, über Struktur, über Markup zu reden. Wir tun es heute noch immer. Das sind, sage und schreibe, 8 Jahre. Daher glaube ich, und das ist mein erster Glaube, dass wir auch 2012 noch über die Themen reden werden, die wir heute besprochen haben. Weil es ganz einfach immer welche geben wird, die noch auf dem Weg zur Barrierefreiheit sind. Zweitens glaube ich, dass uns Thomas Kaspers einen Vortrag bescheren wird über eine Technologie, die wir heute sicher noch nicht kennen. Das brauche ich, glaube ich, nicht zu begründen. Und drittens glaube ich, und das klingt jetzt wie ein Joke, ist aber keiner, ich glaube, ich werde in der Straßenbahn sitzen mit meinem Mobiltelefon und über meine Webseite versuchen, die Waschmaschine einzuschalten. Und warum werde ich das tun? Weil, und das möchte ich hier anschließen, unsere Alltagstechnologien mindestens ebenso unzugänglich werden in Zukunft wie einige der Webseiten, wie sie es heute sind. Viele uns der Geräte und gerade bei Waschmaschinen, die werden nur noch über Display bedient. Und wenn ich dann eine Webseite habe, wo ich dann mit ordentlichen Applikationen, und das ist durchaus auch mein Wunsch, dann eingreifen kann, dann habe ich wieder eine Möglichkeit, meinen Haushalt zu führen.
So, wie habe ich jetzt deine Antwort verstanden? Für welchen Punkt hast du dich entschieden?
Für alle.
Für alle, okay.
Der Thomas Kaspers deckt den Punkt 4 ab, die anderen drei, über die werden wir immer noch reden.
Okay, behalte das Mikro. Die nächste Frage aus dem Publikum schockt mich persönlich ein bisschen, aber ich stelle sie trotzdem natürlich sehr gerne. Ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen Jahren, ich glaube es war 2003, irgendwann einmal im Verfassungsausschuss, knapp vor Beschlussfassung des E-Government-Gesetzes, als Experte eingeladen war und dort gesagt wurde, dass die WAI-Richtlinien auf Behördenseiten umgesetzt werden müssen. Und das ist dann auch ins Gesetz gekommen, das mit 01.01.2008 in Kraft tritt, also in ein paar Wochen. Die nächste Frage aus dem Publikum heißt, wo findet man die Richtlinien für barrierefreie Internetseiten, wie sie laut Gesetz bis 2008 umgesetzt werden müssen? Wer kann das aus dem Podium beantworten, bitte?
Die gesetzlichen Bestimmungen.
Die Richtlinien, wo findet man die
Richtlinien? Die WAI-Richtlinien.
Ja?
Die WAI-Richtlinien beim W3C. Und dann /WAI/trans/Germany/index.html oder so. Ja? Also so ganz genau kann ich es nicht.
Also so, da sieht man, dass die Frage ja doch nicht so einfach war.
Die nehmen nicht auf Google.
Auch.
Ich meinte schon, die Gesetze.
Da würde ich jetzt ganz spontan zwei Seiten vorschlagen. Das eine wäre www.gleichstellung.at. Dort findet man alle Gesetze. Habe ich selber erst vor kurzem nachgelesen. Und Google ist sicher auch ein guter Tipp. Also mit ergoogeln kann man das ganz, ganz schnell. Google ist insofern ja auch sehr toll, weil es gibt die meisten Webseiten, wenn man dort zum Beispiel nach Informationen sucht, die gezielt auf der Webseite zu finden sein sollten, findet man sie oft nicht, aber über Google findet man sie dann schon. Ist das eine befriedigende Antwort oder soll ich noch länger nachdenken? Es gibt sicher noch mehrere Möglichkeiten. Aber Gleichstellung.at ist ganz sicher eine gute Adresse. Und ganz sicher, wenn Sie bei www.bizepsor.at dort in den Suchbegriff eingeben, da gibt es ein schönes Suchfeld. Und wenn man das dort eingibt, finden Sie sicher viele, viele Artikel zu dem Thema.
Videos in Gebärdensprache als Alternative wozu? Nur alternativ zu Audio-Videos? Welchen Vorteil haben diese Videos gegenüber Text? Schade, ich glaube, das ist eine Frage an dich.
Für viele gehörlose Menschen ist ihre Muttersprache nicht Deutsch. Nicht die Schriftsprache Deutsch, sondern die Gebärdensprache Deutsch. Und für denen ist es wichtig, dass sie die Sprache den Inhalt in ihre Muttersprache, in die Sprache, die sie am meisten verstehen, am besten verstehen, angeboten wird. Vor allem ist es so, dass gehörlose Menschen auch sehr oft die Information ganz anders wahrnehmen. Sie denken nicht in unsere Schriftsprache, sondern sie denken in der Gebärdensprache. Und das ist die Sprache, die für denen, um Information weiterzugeben, am besten ist. Und es ist gerade bei schwierigeren Texten oder offizielleren Texten zum Beispiel etwas, was ziemlich wichtig ist. Ich weiß nicht, ob das schon die Frage beantwortet oder vielleicht will jemand noch was dazu?
Also das Thema ist durchaus problematisch. Ich selbst bin zwar überhaupt nicht betroffen, habe aber relativ viele Diskussionen in diesem Bereich erlebt und möchte einfach nur darauf hinweisen, dass es zumindest in Deutschland die Gebärdensprache als auf der einen Seite eine anerkannte Sprache ist. Also deswegen greift die WCAG-Bedingung 14.1 für die Versierten jetzt in einer möglichst einfachen Sprache oder einfachsten Sprache und klarsten Sprache sollen die Texte eben formuliert sein. Aber auf der anderen Seite findet man weder bei WCAG 1 noch bei WCAG 2 und entsprechend auch nicht in den Übersetzungen irgendwelche Hinweise, dass etwas in Sign Language oder halt in Gebärdensprache auf einer Seite zu platzieren ist. Also es ist ein sehr schwieriges Thema und ich denke, hier muss man auf die Gehörlosen und die Gehörlosenverbände aussetzen und da auch Kooperationen suchen.
Thomas, die nächste Frage möchte ich direkt an dich weiterleiten. Absichtlich, ein bisschen provokant, auch noch umformuliert. Welche Screenreader muss ich eigentlich überhaupt unterstützen? Muss ich mir um jeden Schrott kümmern?
Das ist eine gute Frage. Mhm. Ich habe das mal irgendwo ganz überspitzt gesagt, dass JAWS oder Netscape 4 unter den assistiven Werkzeugen ist. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Also der ist in den letzten Versionen mal wieder um einiges besser geworden. Also die 7.1 war schon ein dramatischer Fortschritt zu der 7.0. Die Anwendung ist in der Zeit auch komplett neu geschrieben worden. Also die haben wirklich die ganze Anwendung mehr oder weniger neu. Und 8.0 ist nochmal eine Ecke besser und 9 ist ja schon im Beta-Test. Wir stehen trotzdem nach wie vor der unangenehmen Situation, dass wir... Ich hatte das mit Jan neulich mal zusammen getestet, da haben wir Datentabellen getestet. Wir stehen nach wie vor der unangenehmen Situation, dass man also standardkonformen Code nach zum Beispiel den HTML4-Spezifikationen vorne in den Screenreader zwar reinstecken kann, aber nicht davon ausgehen kann, dass hinterher was Brauchbares rauskommt. Das ist leider so. Und ich bin da so ein bisschen gespalten, ob man wirklich so aus lauter Rücksichtnahme auf ein Produkt, was sich selber nicht an etablierte Standards hält, als Entwickler von den Standards abweichen sollte, muss im Einzelfall jeder für sich selber entscheiden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich denke, es sollte auch, und es wurde ja heute auch nochmal ganz klar dargestellt, die WCAG ist nur ein Drittel Barrierefreiheit. Also dazu gehören auch noch die Vorgaben für die Autorenwerkzeuge und die Vorgaben für die User Agents, unter die dann eben Browser und Screenreader fallen, die sich gefälligst auch an die Standards halten sollen. Sonst kriegen wir eben nur ein Drittel Barrierefreiheit, wenn es nicht barrierefrei nutzbar ist hinterher. Also insofern... kam das von einem sehenden Nutzer, der selber mit JAWS ein bisschen testen will, wenn ich mal in die Runde fragen darf? Weil davon kann man eigentlich sowieso nur abraten. Also da sollte man dann doch einen erfahrenen Screenreader-Nutzer dran lassen. Es ist ein bisschen schwierig, da jetzt eine Linie zu ziehen, was soll man noch unterstützen, aber ich denke mal, wie den Standard sowieso, klar, aber auch bei Browsern, teste ich natürlich gegen bestimmte Browser, die sich auch nicht gegen alle Standards halten. Also insofern muss ich da bei normaler grafischer Darstellung ja auch schon Abstriche machen oder Hacks einbauen und so weiter. Und macht es eben bis zu, sag mal, das ist auch wieder eine Sache der Absprache mit dem Kunden und was hat der für Nutzer, aber aktuelle Version -1 oder -2 ganze Releases oder ähnliches. Kann man ja mit dem Kunden vereinbaren. Das hieß also jetzt im konkreten Fall, JAWS irgendwas, was mit 6 oder 7 anfängt oder so.
Also in Deutschland ist auch, also nicht, es ist nicht Teil der Anlage, sondern in der Begründung zur Verabschiedung der BITV steht auch ganz klar, wenn Produkte älter als 3 Jahre sind und von weniger als 5% der Nutzer verwendet werden, dann brauchen sie also als Hilfsmittel jetzt nicht mehr im Blickpunkt der Barrierefreiheit zu stehen.
Herr Risch, die Frage an Sie, was würden Sie antworten in der Schweiz, wenn ein Unternehmen kommt und sagt, ich will meine Seite barrierefrei machen, sagen Sie mir die 3 Screenreader, die unbedingt funktionieren müssen?
Also wir haben mal untersucht in der Schweiz, was so die Verbreitung ist und wir haben in der Schweiz über 95% Chance-Verbreitung und von daher, wir testen auch nur mit Chance und da auch nur mit den aktuelleren Versionen. Also wir sind da relativ streng und sagen, wenn natürlich jetzt wenn ich mit Netscape 4 eine Seite anschaue und die nicht zugänglich ist, dann ist das auch irgendwo mein Problem als User. Das heißt auch, dass man eben für neuere Webseiten eben auch neuere Hilfsmittel verwenden muss und auch gegenüber diesen eigentlich testen.
Jetzt muss ich kurz dazwischen fragen, es geht um heiße Eisen und die Diskutantin links von mir hat ganz kurz gezischt, na, da muss ich jetzt aber widersprechen, deswegen kriegst du gleich das Mikrofon.
Also, wo beginne ich am besten? Ich glaube, dass man es so nicht machen kann, solange Webdesigner sich Nächte um die Ohren schlagen, um irgendwelche Hacks für zickige Browser zu machen und man sozusagen gerade bei der Minderheitenpolitik, wo doch immer behauptet wird, dass Accessibility, das ist was für Minderheiten, für behinderte Menschen, man gerade die Minderheit wieder diskriminiert, widerspricht sich für mich schon etwas. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt für alle Uralt-Versionen und für Screenreader, die eine Verbreitung von 0,02% auf weltweit haben, dass man auf die Rücksicht nehmen sollte. Aber ich denke, es ist schon auch wichtig, hier klare Linie zu fahren und zu sagen, ja, wir müssen das auf dem Markt befindliche Produkt oder die Produkte verwenden. Es ist der Webbereich für einen Screenreader-Anwender einer der vielen Bereiche, mit denen er klarkommen muss. Und wenn er einen Job hat, in dem er beispielsweise mit SAP arbeiten muss oder mit anderen Anwendungen, die jetzt einmal vorsichtig formuliert nicht optimal zugänglich sind, dann muss er ein Produkt und einen Screenreader wählen, der genau mit dieser Anwendung perfekt zurechtkommt. Und man sollte von ihm dann nicht verlangen, dass er extra für das Web noch einmal einen anderen Screenreader anschafft, nur weil der zu den 95% oder vielleicht in Deutschland, Österreich zu den 60% gehört und nicht zu den 2 oder 3% oder 5%. Es ist auch so, ich vergleiche das immer ein bisschen ganz bösartig mit den Verkehrsampeln. Ich muss auch ein bisschen prophylaktisch denken in dem Zusammenhang. Also deswegen würde ich jetzt widersprechen zu sagen, JAWS 7.1 und nicht mehr zurück, also kein Windows, kein NVDA, kein Thunder Home, kein Hall, kein Supernova, also es gibt zig Screenreader und es gibt natürlich Gründe, und da gebe ich dem Thomas Kaspers voll recht, Lernresistenz oder mangelnde Update-Freudigkeit, also sowas sollte man natürlich keinesfalls unterstützen, aber es gibt tatsächlich sachliche Gründe, an einem Screenreader festzuhalten, wenn es zum Beispiel eine Spezialanpassung gibt für diesen Nutzer. Und ich denke, diese Einzelfälle sollte man dann nicht einfach so vom Tisch wischen. Muss man schon ein bisschen drüber nachdenken, ob man das nicht ein bisschen breiter fächern könnte.
Ich habe gehört, da ist eine Frage im Publikum. Wer beantwortet das?
Also erstens, die assistierende Technologieentwickler, das ist keine besonders große Industrie. Es sind meistens kleinere Firmen und die durchaus nicht immer die Budgets haben und so weiter. Aber zur eigentlichen Frage, ja, es gibt ziemlich gute Zusammenarbeit. Wir im W3C, wir schauen, dass wir uns regelmäßig treffen, dass wir einen guten Kontakt haben, dass wir versuchen, sie einbeziehen, auch in der Standardsentwicklung, damit sie wissen, was auf denen zukommt und damit sie das unterstützen. Ich glaube auch, Firmen wie Microsoft und so weiter haben auch durchaus Programme, wo sie versuchen, diese assistierende Technologieentwickler mit einzubeziehen und in verschiedene Programme den Austausch zu forcieren. Aber da ist noch immer sehr viel Platz nach oben, um sehr viel mehr zu tun an beide Seiten. Also sowohl an der Industrie als auch an die assistierende Technologieentwicklerseite. Aber sie haben schon sehr oft nur beschränkten Budgets, mit denen sie arbeiten können.
Ich möchte zwei Dinge anfügen. Das eine ist ein Beispiel aus einer Mailingliste zu einem Non-Profit-Projekt, zu einem Screenreader, der gratis erhältlich ist, wo gepostet wurde, dass beispielsweise die Entwickler von Opera und die Entwickler von Mozilla sich gemeinsam an den Tisch setzen, um ihre Schnittstelle sozusagen besser für die Zukunft vorzubereiten und auch das in den Screenreader einfließen zu lassen. Die andere Sache, die hier ganz wichtig ist, es ist richtig, dass die Screenreader sehr häufig gute Standards schlecht unterstützen. Das liegt teilweise auch daran, dass es auf dem Markt, und das muss man jetzt einmal ganz so hart sagen, so wenig Standardkonformität gibt, sowohl bei den Webseiten als auch bei den PC-Applikationen, dass diese Hersteller ständig damit beschäftigt sind, irgendwelche Bugs zu kompensieren oder grobe Fehler zu umschiffen. Und dabei bleiben dann die Seiten auf der Strecke, die standardkonform gemacht wurden, weil die ohnehin, auch dann, wenn der Screenreader es nicht optimal unterstützt, immer noch gut nutzbar sind. Also hier ist, glaube ich, wirklich ein Problem gegeben, dass die Screenreader-Hersteller ständig damit beschäftigt sind. Ich weiß das, weil ich Beta-Testerin bin für einen Screenreader und ich weiß genau, worüber da diskutiert wird. Und da sagt man dann natürlich, ja, meine Güte, okay, wenn die Tabelle sowieso ordentlich gestaltet ist nach W3C-Richtlinien, nach WAI-Richtlinien, dann ist die ohnehin schon einmal relativ gut benutzbar. Wir müssen uns jetzt einmal um die kümmern, die überhaupt nicht benutzbar sind und im täglichen Leben benötigt werden. Das ist sicherlich kontraproduktiv für den Fortschritt im Web, ist aber leider Gottes auch Sache. Und darum kann ich Sie nur alle hier im Saal animieren, machen Sie Ihre Seiten so schnell wie möglich barrierefrei und die Screenreader-Hersteller werden nachziehen, so gut sie können.
Eine Frage haben wir noch, und zwar aus der Praxis. Bitte da auch möglichst viele verschiedene Antworten darauf zu geben. Welche Dinge sind von der Barrierefreiheit eigentlich betroffen? Wir haben ein Serviceportal, ein Transaktionsportal, wir haben ein reines Informationsportal im Internet, wir haben ein Intranet und wir versenden Bescheide. Was davon ist von dieser Barrierefreiheit betroffen? Und ich füge hinzu, und wer kann mir solche Fragen im Alltag beantworten?
Wenn Sie in diesem geschlossenen Benutzerkreis einen behinderten Menschen haben, dann trifft es auf jeden Fall zu und Sie könnten jederzeit einen kriegen. Oder gehören Sie zu jenen, die behinderte Menschen gar nicht einstellen? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber das ist keines, die ich Ihnen unterstellen möchte. Ja, das ist nur fiktiv. Also eigentlich, Intranet fällt ebenfalls darunter.
Bescheide war noch?
Bescheide, ja, da würde ich das Zustellungsgesetz jetzt einmal heranziehen. Ich bin zwar ich bin nicht sehr fit in rechtlichen Dingen, aber da würde mir das dazu einfallen.
Und reines Informationsportal.
Das sowieso. Denn wen wollen Sie denn informieren? Eine geschlossene Personengruppe oder im Web? Das ist nämlich genau das Problem. Wenn sich eine Applikation oder ein Internetauftritt an 10 gezielte Personen richtet, dann kann ich Konventionen für mich selber treffen. Wenn ich mich aber in die Öffentlichkeit gehe und eine Webseite ist nun mal öffentlich, dann weiß ich nicht, wer meine Besucher sind. Das können alle sein. Und deswegen glaube ich, dass alles zutrifft. Die zweite Teil war, wer kann mir solche Fragen beantworten? Wie Sie sehen, ich nicht so gut, wie es sein sollte. Ich glaube auch, dass man hier einfach die Gesetze heranziehen muss, dort nachlesen muss und eventuell auch in seiner eigenen Rechtsabteilung interpretieren lassen muss. Das ist vielleicht unbefriedigend von der Antwort her, aber ich gebe das Mikrofon sowieso weiter und vielleicht findet jemand doch eine bessere.
Welche Dinge sind von der Barrierefreiheit betroffen? Ein Serviceportal mit geschlossenem Benutzerkreis, ein reines Informationsportal, ein Intranet oder Bescheide, die wir versenden?
Wie die Eva gesagt hat, es sind alle von der Barrierefreiheit betroffen. Um die Frage umzukehren, die Frage wäre dann, wen sollten wir ausschließen? Das ist, glaube ich, die umgekehrte Frage. Und ausschließen sollten wir niemand. Also alle sind wichtig aus den Gründen, die Frau Papst geschildert hat. Also ich bin vollkommen Ihrer Meinung. Leider, Martin.
Also Eva Papst hat vorhin auch egoistische Gründe angegeben. Also ich möchte jetzt auch mal ein bisschen egoistisch sein. Die Informationsseiten, es ist klar, die sollen natürlich barrierefrei sein. Meistens gibt es aber Alternativen zu Informationsseiten. Viel wichtiger sind aber die Transaktionsseiten, weil meistens will ich irgendwo irgendwas kaufen oder wenn ich Pech habe, will ich bei meiner Kommune oder meiner Bank eine bestimmte Aktion durchführen. Und da habe ich in der Regel zumindest nicht schnell irgendwelche Alternativen. Deswegen sind diese Transaktionsbereiche durchaus wichtig. Und zu der zweiten Frage, wen kann man fragen? Also auf juristischer Ebene würde ich, also es gibt auch bestimmt auch in Österreich einen Behindertenbeauftragten, den man fragen kann, beziehungsweise seinen Stab.
Ja, den ersten Teil der Frage kann man nur mit Ja, Ja, Ja und Ja, hatten wir ja schon.
Du bist für deine Klarheit bekannt und das beweist du wieder.
Den zweiten Teil, ihr habt doch so einen Stammtisch, da kann man auch fragen. Ne, zum Accessible Media Stammtisch gehen und da einfach Fragen stellen. Vorher so ein Fragenkatalog, nicht? Dafür ist er doch da, oder? Oder? Ja.
Ich möchte es vielleicht aus der Perspektive des eines Gestalters von Technologie oder ich versuche das Wort Designer zu vermeiden, aber sagen. Und wenn ich formuliere die Frage mal nur jetzt als Gedankenexperiment um. Wir möchten gutes User Interface Design machen und wir haben verschiedene Bereiche von Webseiten, nur interne Seiten, nur fürs Internet und dann Informationsseiten und Transaktionsseiten und noch irgendwas. Wo sollen wir denn jetzt in gutes Design investieren, nicht? Und da würde ich, ohne zu zögern, würde ich sagen, überall. Ja, im Internet ist es notwendig, dass die Seiten, und das erlebe ich leider allzu oft, dass gerade so CMS, Vorderseite, Rückseite, ja, die Seite nach außen schaut wunderbar aus, nach allen Regeln der Kunst und des Corporate Designs. Und die Hinterseite schaut aus wie aus dem sprichwörtlichen Popo einer Kuh gezogen. Und das ist entsetzlich, weil Produktivität verloren geht, ja. Das Beispiel SAP ist ja nicht umsonst gefallen, nicht? Wir an der TU haben seit 5 Jahren, glaube ich, jetzt SAP oder seit 4 Jahren und es beginnt langsam, dass wir damit komfortabel werden, ja? Wir brauchen jetzt nur noch einen halben Tag, um zu erfahren, wie viel Geld wir noch haben als Gruppe. Und 2 Personen. Also jetzt gehe ich von diesem Gedankenexperiment weg und sage, wenn wir jetzt statt Design Barrierefreiheit nehmen, dann wird meine Antwort gerade nach diesem Tag genau dieselbe sein. Und sie wird deswegen dieselbe sein, weil ich sage, es ist Aufgabe der Designer, die Webseiten so zu gestalten, dass sie barrierefrei sind. Und an wen sie sich wenden, wenden sie sich an die Personen, die diese Webseiten designen. Und wenn die sagen, bitte, wie bitte Barrierefreiheit, dann schicken sie sich schleunigst auf eine Schulung, denn es ist deren ihre Aufgabe, das in die Webseiten zu reklamieren, denn Designer sind die Anwälte der zukünftigen Benutzer von was auch immer gestaltet wird. Das ist die einzige Perspektive, die für Designer einen Sinn macht. Der Anwalt des zukünftigen Benutzers zu sein. Und als solcher muss er auch der Anwalt der Benutzer mit Zugangsproblemen sein. Ja? Das, Sie sprechen da einen ganz heiklen Punkt an. Wenn Sie mich ansprechen, sprechen Sie den Falschen an. Ja, weil da könnte ich jetzt lang. Ich sage vielleicht 2, 3 kurze Dinge dazu. Das kommt natürlich aus einer Zeit, wo eine Webseite zu haben für ein Institut nicht selbstverständlich war, sondern wo das gerade die Informatiker, die waren die ersten mit den Websites, sind die anderen nachgezogen. Und jetzt kommt langsam dieses Bewusstsein auf, dass es vielleicht ganz interessant wäre, mal darüber nachzudenken, das in eine zentrale Stelle zu ziehen. Das Problem an der TU konkret ist aber, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mir nicht zu sehr den Mund verbrenne, dass die Art und Weise, wie das interne Verwaltungssystem und diese zentrale Datenverwaltung, über die Sie gesprochen haben, organisiert und gehandhabt und entwickelt wird, nicht unbedingt im Sinne aller ist. Nicht wirklich viele sind gewillt, noch mehr Kompetenzen an die Stellen zu geben, die momentan die zentralen Seiten entwickeln. Da spreche ich offen aus, die Webseite der TU ist eine Katastrophe. Die ist in den letzten 5 Jahren, obwohl die ist einfach immer schlechter geworden. Ich selber finde mich auf den zentral angebotenen Seiten der TU nicht mehr zurecht. Ich sage jetzt nicht, dass unser Institut eine irgendwie vorbildliche Seite hat, haben wir nicht, überhaupt nicht. Wir sind aber gerade im Redesign seit 5 Jahren oder so. Aber ich bin froh, dass wir nicht gezwungen werden, dieses entsetzliche zentrale Design anzunehmen. Und ich bin froh, dass nicht andere administrative Systeme, die es in der Zentrale gibt, diese Aufgabe übernehmen, weil wir jetzt schon mit den wenigen Dingen, die wir damit machen müssen, wirklich gequält sind. Das ist schlimmer als SAP und das heißt was. Ja. Also von dem her sprechen Sie einen heiklen Punkt an. Die TU ist kein gutes Beispiel, da gebe ich Ihnen sicher recht. Ja.
Gut, ich möchte nur ganz kurz ergänzen jetzt. Für die Schweiz, da ist ganz klar geregelt, Intranet gehört nicht dazu. Wenn man jetzt diesen Bundesstandard zur Gestaltung freier Webseiten berücksichtigt. Aber da kommen natürlich dann andere Gesetze ins Spiel, beispielsweise das Personalrecht, das dann eben regelt, dass natürlich dann jeder Angestellte eben Chancengleichheit am Arbeitsplatz haben muss. Deshalb ist es sicher bei allen Bereichen ein ganz wichtiges Thema, das zu berücksichtigen ist.
Sage ich danke an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussionsrunde und danke an Sie für die Fragen. Wir erfahren jetzt noch ein paar wesentliche Details vom Rudi Kohner.
Ja, wer jetzt nämlich weglaufen will, hat versäumt was, nämlich draußen gibt es jetzt ein Buffet, noch ein kleines, und dazu gibt es Getränke. Die PowerPoint-Präsentationen wird es hoffentlich in Kürze auf der Website geben. Ja. Und es wird außerdem auf der Website geben, wo man bei Freak Radio, oder man schaut gleich bei Freak Radio, sich alles nochmal anhören kann. Und Freak Radio wird auch dankenswerterweise Transkriptionen von allen Präsentationen erstellen.